Ein herzliches Grüß Gott aus dem Studio in Balderschwang, sagt Ihnen Peter Kiesel. Radioexerzitien, die bis morgen, 16. November, noch laufen, mit Pfarrer Peter Mayer ist angesagt. Jetzt bereits schon der 7. Teil, aber haben Sie keine Angst, wenn Sie etwas versäumt haben. Sie können es über unseren CD-Dienst und auch übers Internet herunterladen, die Sendungen, die bereits erfolgt sind. Begnadet war heute Vormittag das Thema. Jetzt heute Nachmittag wollen wir die Thematik angehen, begeistert. Begeistert mit Jesus, wie er schon länger dabei war, wird es gespürt haben, auch gestern bei der Gebetsstunde. Aber nun kommen wir zu dem Exerzitienvortrag Begeistert.
Liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb, die Sie jetzt eingeschaltet haben zu den Radioexerzitien zum Thema, was uns zum Heile dient, Evangelisation und geistliches Wachstum. Vielleicht haben Sie auch nur zufällig eingeschaltet, dann ebenfalls herzlich willkommen. Und ich begrüße auch Sie, liebe Christen und Christinnen, die Sie hier in der Kirche in Balderschwang bei diesem wirklich schönen, fast sommerlichen Wetter sich entschieden haben, in der Kirche zu sitzen und die Zeit hier zu verbringen, um sich vom Geist Gottes berühren zu lassen. Wir schauen mal, was diese Stunde da bewirkt und was der Herr tun will. Stellen wir uns unter den Segen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, allmächtiger, liebender Vater, der du alles aus Liebe ins Dasein gerufen hast, führst und begleitest und trägst und nach Hause rufst. Es ist deine Liebe und dein Plan, dass es uns gibt. Du hast uns geformt in den Tiefen der Erde, wie es im Psalm 139 heißt. Du bist bei uns gewesen in jedem Augenblick unserer Entwicklung. Du bist bei uns gewesen bei jedem Atemzug. Die Gnade setzt die Natur voraus. In der Natur ist deine liebende Spur schon zu sehen. Aber du willst, dass wir uns durch die Taufe und die Entschiedenheit für Christus ganz neu zu dir bekennen und nach dir ausstrecken. Und du willst uns erfüllen mit dieser Gnade, die die Natur voraussetzt. Neugeburt in Christus. Dieses Neuwerden in Christus als Menschen aus Fleisch und Blut hier auf dieser Erde, in diesem Zeit- und Raumraster gefangen, willst du uns hineinheben in diese Herrlichkeit der Ewigkeit. Beides ist in uns zu finden. Herr, berühre unseren Geist durch deinen Geist. Erwecke den Geist von Sehern und Propheten auch in uns. Erwecke uns zu einem neuen Leben in Christus, zu einer Neugeburt in Christus. Dass das Alte hinter uns bleibt und wir uns ausstrecken nach dem, was vor uns liegt. Ein Leben geführt durch den Heiligen Geist, erfüllt mit deiner Liebe und deiner Gnade. Dir zum Heil und den Menschen zum Heil und dir zur Ehre. Herr, und so mache deine Kirche neu. Jesus, wir bitten dich jetzt um heilsame Berührung und die Begegnung unserer Seele mit dem Geist Gottes. Ja, ich möchte diese Stunde beginnen mit einem längeren Zitat, einem Abschnitt aus dem Buch der Weisheit, das 7. Kapitel. Der sterbliche Mensch als Empfänger der Weisheit. Der Schreiber der Weisheit, des Buches der Weisheit, geht in die ganz elementaren menschlichen Erfahrungen und er schreibt hier: Auch ich bin ein sterblicher Mensch wie alle anderen, Nachkomme des ersten aus Erde gebildeten Menschen. Im Schoß der Mutter wurde ich zu Fleisch geformt, zu dem das Blut in 10 Monaten gerann, durch den Same des Mannes und die Lust, die im Beischlaf hinzukam. Geboren atmete auch ich die gemeinsame Luft. Ich fiel auf die Erde, die Gleiches von allen erduldet, und Weinen war mein erster Laut wie bei allen. In Windeln und mit Sorgen wurde ich aufgezogen. Kein König trat anders ins Dasein. Alle haben den einen gleichen Eingang zum Leben, gleich ist auch der Ausgang. Daher betete ich, und es wurde mir Klugheit gegeben. Ich flehte, und der Geist der Weisheit kam zu mir. Ich zog die Weisheit Zeptern und Thronen vor. Reichtum achte ich für nichts im Vergleich mit ihr. Keinen Edelstein stellte ich ihr gleich, denn alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand. Und Silber gilt ihr gegenüber so viel wie Lehm. Ich überspringe einige Verse. Das Wesen der Weisheit. In ihr ist ein Geist, gedankenvoll, heilig, einzigartig, mannigfaltig, zart, beweglich, durchdringend, unbefleckt, klar, unverletzlich, das Gute liebend, scharf wie ein Schwert, nicht zu hemmen, wohltätig, menschenfreundlich, fest, sicher, ohne Sorge, alles vermögend, alles überwachend und alle Geister durchdringend, die Denkenden, Reinen und Zartesten. Denn die Weisheit ist beweglicher als alle Bewegung, in ihrer Reinheit durchdringt und erfüllt sie alles. Sie ist ein Hauch der Kraft Gottes und reiner Ausfluss der Herrlichkeit des Allherrschers. Darum fällt kein Schatten auf sie. Sie ist der Widerschein des ewigen Lichts, der ungetrübte Spiegel von Gottes Kraft, das Bild seiner Vollkommenheit. Sie ist nur eine, die Weisheit, und vermag doch alles. Ohne sich zu ändern, erneuert sie alles. Von Geschlecht zu Geschlecht tritt sie in heilige Seelen ein und schafft Freunde Gottes und Propheten. Denn Gott liebt nur den, der mit der Weisheit zusammenwohnt. Sie ist schöner als die Sonne und übertrifft jedes Sternbild. Sie ist strahlender als das Licht, denn diesem folgt die Nacht. Doch über die Weisheit siegt keine Schlechtigkeit. Machtvoll entfaltet sie ihre Kraft von einem Ende zum anderen und durchwaltet voll Güte das All. Was für ein wunderschöner Text, was für eine Komposition, die die Kraft und die Schärfe des Geistes, die Allmacht des Geistes der Weisheit ausdrückt, aber auch die Zartheit, die Unverletzlichkeit, die Güte, die Delikatezza, die Feinsinnigkeit. Wunderschöner Text, sie ist schöner als die Sonne und übertrifft jedes Sternbild. Vielleicht, wenn es heute Abend dunkel wird, lesen Sie den Text einfach nochmal im 7. Kapitel der Weisheit und schauen dann in diesen wunderschönen, strahlenden Sternenhimmel hier über Balderschwang. Vielleicht ist es ja auch irgendwo in Deutschland sonst noch sternklar diese Nacht. Denken Sie daran, es ist ein Bild, das in dem Buch der Weisheit gebraucht wird, um die Schönheit und die Kraft, die strahlende Kraft der Liebe Gottes im Geist der Weisheit deutlich zu machen. Ja, hier haben wir gehört, eine Zeile, da heißt es, von Geschlecht zu Geschlecht tritt sie in heilige Seelen ein und schafft Freunde Gottes und Propheten. Das entspricht dem, was ich heute Morgen in der Predigt während des Gottesdienstes gesagt habe. Das Reich Gottes ist niemals fester Besitz, sondern von Geschlecht zu Geschlecht, von Person zu Person geht es darum, dass Menschen sich neu dafür entscheiden müssen, dass die Wirklichkeit Gottes in den Herzen wie Same aufgeht, wie Same in gutem Ackerboden der Seele. Und so ist es auch eben mit der Weisheit, dem Geist Gottes. Er drängt sich nicht auf, sondern er wartet auf die Entscheidung jedes einzelnen Geschaffenen, damit wir ihn einladen, diesen Geist, diese Weisheit Gottes, diese unglaubliche Liebe Gottes in ihrer Kraft, aber auch in ihrer Zartheit, in ihrer Verletzlichkeit, aber auch in ihrer Unzerstörbarkeit. Es gilt darum, solche Texte wie im Buch der Weisheit nachzuspüren, die Poesie, viel mehr als Poesie, aufzugreifen und dieses Bild nachzuzeichnen, das uns hier vom Geist Gottes gezeichnet wird. Der Geist Gottes, liebe Zuhörer, ist eine Person. Der Geist Gottes ist eine Person, die dritte Person der Gottheit. Es ist sozusagen der Aspekt Gottes, eben Geist zu sein. So wie der inkarnierte Aspekt Gottes das Fleisch in Jesus Christus ist. Beides vereint im Vater. Der Vater, der Geist ist, der sich inkarniert, der inspiriert also und der inkarniert. Begeistern heißt inspirieren auf Latein. Gott inspiriert uns, er gibt uns seinen Geist, der inkarniert, der nimmt Fleisch und Gestalt an in uns. Wie es auch in dem Bild der Dreieinigkeit schon gezeichnet ist. Und wir sollen Anteil erhalten an dieser Schöpfungsordnung. Dieser Geist Gottes will in uns wohnen. Er will sich unseres geschaffenen Geistes bedienen, ihn durchdringen. Und Gott will sich auch in uns inkarnieren, Jesus Christus in uns, unsere neue Identität, im Fleisch und im Geist Gottes. Gott in uns inkarniert und inspiriert. Gott steht bereit, das Werk zu tun, diesen Schritt in uns hinein zu tun. Es ist die Frage, wie weit wir uns öffnen, wie weit wir uns leer machen, um das zu empfangen, um diesen Reichtum zu empfangen. Johannes Hartl hat in einem Lied noch nie einen Teil dieses Textes auch vertont. Keinen Edelstein stell ich ihr gleich, denn alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand. Das Irdische verblasst im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit. Das müssen wir nachspüren, das muss eine Sehnsucht in uns auslösen, dass wir über das Hier und Jetzt und über das Materielle dieser Welt hinaus dem entgegenstreben, was Gott uns anbieten möchte. Alles das, was wir an Geschaffenem um uns finden, ist ein Abbild, ein Gleichnis sozusagen dessen, was Gott an Schönheit, an Strahlkraft, an Kraft, an Lebensenergie in uns hineinlegen möchte. Eine Kraft, die unsere irdische Kraft blass aussehen lässt. Wir tragen diesen Schatz, sagt Paulus, in irdenen Gefäßen. Wir dürfen stolz sein, als rissige, irdene Gefäße dieses Licht des Geistes Gottes in uns zu tragen. Ja, man könnte sogar sagen, je rissiger wir als irdene Gefäße sind, je brüchiger wir geworden sind im Lauf der Zeit, desto mehr lassen wir ja im Grunde dieses Licht der Herrlichkeit Gottes durch uns hindurch strahlen. Wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen, sagt Paulus. Und wenn ich schwach bin, dann bin ich in Wirklichkeit stark, weil in meiner Schwachheit die Kraft Gottes zum Strahlen kommt. Das ist genau dieses Bild. Ich werde wie ein Windlicht sozusagen, geformt aus Ton, brüchig gearbeitet, durchlässig gearbeitet, sodass das Licht wunderschön hindurchstrahlen kann. Es geht um das Licht, das diesem irdenen Gefäß diese Strahlkraft gibt. Nicht irdische Bemühung, nicht irdischer Reichtum, nicht irdische Intelligenz, nicht irdische Macht macht unser Wesen aus, sondern die Tatsache, dass wir dieses Licht des Geistes Gottes in uns tragen. Dieser Geist Gottes, der Person ist, den wir ansprechen können, den wir einladen können. Guten Morgen, Heiliger Geist, ist der Titel eines Buches, das Benny Hinn, ein amerikanischer freikirchlicher Prediger, einmal geschrieben hat, indem er seine Lebensgeschichte, seine Berufungsgeschichte darstellt, um dann allen, die es interessiert, zeigen zu können, wie machtvoll und wie wunderbar Gott aus menschlicher Schwachheit und Nichtwissen und Einsamkeit etwas schaffen kann, was die Welt begeistert. Nicht er selbst als Person ist das Entscheidende, sondern der Geist Gottes, der sich seiner bedient hat, den er in viel Einsamkeit, unter viel Tränen und großem Leiden einfach für sich erfahren hat, den er zum Ausdruck bringt. Ich bin auf diesen freikirchlichen Prediger aufmerksam geworden, als ich einmal in Indien war, das erste Mal, dass ich in Indien war, 1997, als ich dann unter anderem in einer Gruppe von 10 Personen auch nach Pottamuringur kam, in dieses große Exerzitienzentrum der Vinzentiner Patres. Ich hatte erst 4 Wochen vorher erfahren, dass es das überhaupt gibt. 2 Jahre hat mir diese Fahrt in Angriff genommen und geplant, weil wir eher keine gemeinsamen Zeiten fanden. 4 Wochen vor der Fahrt erfahre ich plötzlich, dass es überhaupt so ein charismatisches Zentrum in Indien gibt. Ich rufe den leitenden Pater an oder einen der leitenden Patres, der mit mir befreundet ist. Ich habe dann gesagt, sag mal, kennst du dieses Pottamuringur? Er sagte, ja sicher, das gehört zu unserem Orden. Ich sage, was? Ich sage, wie weit ist er denn von unserem Quartier weg? 40 Kilometer vielleicht? Ich denke, das ist ja gar nichts für indische Verhältnisse, wo man auch 2.500 Kilometer voneinander entfernt sein kann in diesem riesigen Land. 40 Kilometer. Und ich hatte sofort den Eindruck, das hat mit mir zu tun. Das ist jetzt kein Zufall. Also war ich ganz interessiert, dieses Evangelisationszentrum kennenzulernen. Und in diesem Evangelisationszentrum habe ich dann dieses Buch von Benny Hinn gefunden. Da habe ich gesagt, das ist so ein Freikirchler. Was habt ihr hier im katholischen Evangelisationszentrum mit Freikirchlern zu tun? Da sagte der Leiter Matthew Naikum Parambil, den haben wir hier gehabt. Der ist ein ganz geisterfüllter Prediger. Das geht doch über die Konfessionsgrenzen hinweg. Wir überschreiten ja deswegen nicht die uns vorgegebenen Grenzen. Aber wenn einer erfüllt ist vom Heiligen Geist, dann herzlich willkommen. Wir waren auch schon als Vinzentiner mit ihm zusammen auf einer Bühne in Amerika. Also vom Geist geführt findet man zu einer ganz neuen Qualität eben auch von Einheit und der Erfahrung, dass der Geist eben auch zusammenführt. Dort also habe ich dann dieses Buch von Benny Hinn kennengelernt, habe es dann gelesen und übersetzt. Das einzige Buch in meinem Leben, was ich überhaupt übersetzt habe. Ich habe dann später erfahren, dass es das auch in Deutsch gibt. Aber es war mir wichtig, einfach mich so mit diesem Buch nochmal zu vertiefen, weil ich gespürt habe, auch das rührt ganz viel in mir an. Und während ich dieses Buch übersetzt hatte, war der Leiter von Pottamuringur, Pater Matthew Naikum Parambil, in Kevela, was nicht weit von meiner Gemeinde weg war. Er hat dort einen Kurs gehalten vor 400 Teilnehmern. Ich bin natürlich auch dort gewesen und ein großes Hallo, wir haben uns wiedergesehen. Ich habe ihn eingeladen, komm doch auf dem Weg zu deiner nächsten Station bei mir vorbei. Also kam er mit einem weiteren Pater. Wir waren dann zu dritt in meinem Gebetszimmer und wir haben dort gesessen und ich habe ihn darum gebeten, dass er mir vielleicht etwas sagt für meine Situation, weil ich gerade so in diesen Anfangszügen der charismatischen Erfahrungen war. Es war einerseits so begeisternd, aber auch so schwierig, dann in der Gemeinde das darzustellen. Ich fuhr regelrecht zweigleisig. Ich hatte von ihm jetzt irgendwas Ermutigendes erhofft für meine Situation. Da geht er ins Gebet und sagt plötzlich, ich sehe dich Englisch predigen. Gedacht habe ich, das war nicht die Prophetie, die ich jetzt erwartet hatte. Ich dachte mir, ein bisschen Hilfe und Ermutigung zu bekommen für meine Situation. Und meine Antwort war dann, ich Englisch. Weißt du, wie grottenschlecht mein Englisch ist? Ich muss bei jeder dritten Vokabel nach dem Wort fragen. Der andere Pater, der dabei war, fing schon an zu lachen und sagte, das ist Gott doch egal. Wenn Pater Matthew diese Prophetie für dich hat, dann musst du das einfach nur glauben. Und wenn du was tun willst für die Verbesserung deines Englisch, dann geh doch rüber zum Fernseher. Ich hatte keinen eigenen, sondern im Pfarrheim stand eben einer, ein Fernsehapparat. Ja, und dann bin ich also hin und habe am nächsten Tag versucht, CNN zu finden, um vernünftiges Englisch zu lernen. Find aber nicht CNN, sondern, also diesen amerikanischen Nachrichtensender, sondern stattdessen eben diesen God-Channel, den ich bei dieser Gelegenheit kennengelernt habe. Und im God-Channel fand ich dann eben auch Benny Hinn als einen dieser Prediger, von dem ich kurz vorher noch nichts gehört hatte. Dann hatte ich dieses Buch von ihm und übersetze das und sehe den Burschen im Fernseher. Und ob ihr es glaubt oder nicht, in dem Moment, als ich die Stelle übersetzt hatte, wo er von seiner Heilung spricht, nämlich nach langer Phase der Einsamkeit in seiner Wohnung bei seinen Eltern, er hatte kaum Kontakte da in Amerika, die Eltern waren von Israel dorthin gezogen, sie waren griechisch-orthodox vom Ursprung aus, waren sie also in Amerika angekommen, er ging zum Gymnasium, aber hat sich nachmittags zurückgezogen wegen seiner Stotterei. Er konnte überhaupt keinen Satz vernünftig zu Ende bringen. Ich habe französische Nonnen in einem Filmausschnitt gesehen, die bezeugt haben, dass er Schüler bei ihnen in Tel Aviv war. Er ist also bei katholischen, französischsprachigen Nonnen aufgezogen worden. Die Nonne sagte lachend, wir haben eigentlich gedacht, dass er sein Abitur nicht schafft, weil er so furchtbar gestottert hat. Intelligent war er, aber die Sprache stand ja so gut wie überhaupt nicht zur Verfügung. Ja, so gut, das war also dann bestätigt. Und der beschreibt also in diesem Buch, was dann passiert ist. In den 70ern, also die Zeit der Hippie-Bewegung, er mit langen Haaren, lange Lederjacke und Jeans an. So hat er sich dann irgendwann einem freikirchlichen Prediger anvertraut, um ihm seine Not zu erzählen, dass er den Heiligen Geist wirklich fast wie persönlich erfährt in seiner Einsamkeit, aber er weiß nicht, wie das Ganze rauskommen soll und wie er überhaupt dem Wirken des Geistes dienlich sein soll. Und dieser freikirchliche Prediger hat ihm gesagt, so, und du erzählst heute Abend in der Gemeindeversammlung deine Geschichte. Wie viele Leute kommen denn? Ja, so circa 40. Was, vor 40 Menschen soll ich sprechen? Und er beschreibt selber, dass er fast vor Angst im Boden versank. Dann hat er gesagt, nein, ich kann das nicht, ich habe lange Haare, ich habe hier eine Jeans und Lederjacke und dann soll ich mit meinem Stottern die Leute langweilen, geht nicht. Und der Pfarrer sagte, und du predigst heute Abend und du erzählst deine Geschichte. Er merkte, er kam aus der Nummer nicht raus. Der Gottesdienst begann, er saß da und hat gesagt, das wird die Katastrophe meines Lebens. Hat rumgeguckt, hat nur gehofft, dass keiner von seinen Freunden oder Bekannten da wäre, damit er sich nicht allzu sehr auch noch vor denen blamieren würde. Und er beschreibt dann, schweißgebadet und voller Angst und voller Zittern, steht er da plötzlich vor 40 Menschen am Mikrofon und will anfangen, seine Geschichte zu erzählen und seine Begegnung mit dem Heiligen Geist und wie der Geist ihn in seiner Einsamkeit einfach formt und führt, aber er weiß nicht, wohin das führen soll. In dem Moment, wo er den Mund aufmacht, ist das Stottern weg. Komplett. Nichts mehr übrig. Von jetzt auf gleich, ohne Therapie, ohne irgendwas, etwas. Er hatte wirklich die eigene Angst überwunden, er hat den mutigen Schritt durch die Mauer seiner Angst gemacht und von jetzt auf gleich war das Stottern weg. Und diese Geschichte beschreibt er also, und das hat mich also dermaßen getroffen, weil ich immer ja auch als Priester schon so den Eindruck hatte, du musst mutige Schritte des Vertrauens durch die Mauer deiner Angst machen. Das ist so einer der Sätze, die ich mir immer sage, wenn ich selber vor etwas scheuen will, wenn ich mich zurückziehen will und zurückhalten will, dann merke ich, nein, wenn Gott dir die Chance gibt, du musst den Mut aufbringen. Was glauben Sie, wie ich mich gefühlt habe, als ich zum ersten Mal hier im Radio war, vom Mikrofon, mit der Vorstellung, da draußen sitzen jetzt ein paar tausend Leute und hören zu. Ich hatte auch genau diese Angst wieder, wie ich sie als junger Priester auch schon kannte. Und ich denke, gleich öffnet sich der Boden. Du verschwindest wie Rumpelstilzchen. Aber das passiert nicht. Du musst da einfach nur durch. Angst überwinden. Mach den mutigen Schritt des Vertrauens durch die Mauer deiner Angst. Und das hat Benny Hinn eben auch getan. Auf die Gefahr hin, dass sie auf die Uhr gucken und sagen, lieber Gott, was langweilt der uns her mit seiner Stotterei. Das Gegenteil war der Fall, das Stottern wurde ihm von einem Moment auf den anderen genommen und er hat sein Zeugnis gegeben, selber erstaunt über das, was da plötzlich aus ihm heraussprudelte und die Leute saßen da mit offenem Mund. Das war also der Beginn seiner Heilung und seiner Mission eben in den Predigtdienst und in den Heilungsdienst auf freikirchlicher Ebene einzutreten. Diese Geschichte hat mich so begeistert und ich gehe am nächsten Morgen wieder zum Fernsehen, mache den Fernseher an, Gott Channel, mal gucken, was heute Morgen kommt. This is your day, heißt dann die Sendung. Um 9 Uhr morgens kommt das dann da im Gott-Channel. Und dann steht dieser Bursche da auf der Bühne, hat die Bibel in der Hand, von der er geschrieben hat, wo jede Zeile unterstrichen ist mit verschiedenen Farben. Und dann zeigt die Kamera groß drauf die Tränen, die da Wasserflecken in dieser Bibel auch verursacht haben. Er sagte, jede Zeile ist durchheult und durchlitten und mehrmals gelesen und mehrmals in ihrer Bedeutung wieder durchgespürt. Und er zeigt also diese Bibel und erzählt dann diese Geschichte von seiner Heilung. Das, was ich gerade vorher übersetzt hatte, erzählt der Bursche am nächsten Morgen im Fernsehen. Ein paar Wochen vorher kannte ich ihn noch nicht. Und in dem Augenblick begegnet er mir durch das einzige Buch, das ich in meinem Leben mal übersetzt habe, für mich selbst. Und dann steht er da auf der Bühne. Ich habe gedacht, lieber Gott, das kann doch jetzt alles kein Zufall sein. Ich war alleine in diesem Raum, in diesem Fernsehraum und habe erst mal geheult wie ein Schloss. Und ich war so gerührt. Am nächsten Morgen kam dann eine weitere Geschichte, die mich auch sehr betroffen hat. Und wiederum gehe ich am nächsten Tag zum Fernseher, gucke mir Gott-Channel an. Sehe Benny Hinn dort und erzählt genau die Geschichte, die ich am Tag vorher übersetzt hatte aus seinem Buch Good Morning Holy Spirit. Und da wusste ich, die Vision von Pater Matthew Nycomparambil fängt an spannend zu werden. Ich hatte noch nicht das Gefühl, dass ich jemals Englisch sprechen würde vor Menschen. Aber ich habe gemerkt, es zieht mich förmlich hinein, in diese Dimension ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. und ihm mehr zuzutrauen als meiner Schwachheit und meiner Angst. Er ist es, der uns an die Hand nimmt und der uns wirklich zart, aber auch bestimmt durch die Mauern der Angst führt. Wir brauchen nichts anderes zu tun, als ihm unser Ja zu geben. Dann führt er jeden von uns auf seine Weise. Das große Problem, das er mit uns hat, ist eben, dass die meisten Menschen ihm erklären, warum das und das jetzt gerade nicht möglich ist. Heiliger Geist, hast du verstanden? Das ist gar nicht möglich, weil ich bin doch zu alt, ich bin doch zu dumm, ich bin zu jung, ich kann nicht reden, ich verzettel mich oder ich habe dies oder ich habe das und ich habe schon Krampfadern. Lauter so ein Blödsinn schieben wir davor, um zu beweisen, dass das im Grunde nicht geht. Ja, ich würde ja gerne, aber ich kann ja nicht, weil. Die 1000 Ausreden, die hatte ich auch. Wie viele Ausreden. Wenn ich nicht im Jahr, ich glaube 2000 war es, wenn ich nicht da mit Schwester Margarita meinen ersten Exerzitienkurs in Ungarn angenommen hätte und gehalten hätte, in der Aktualität der Begeisterung habe ich dann relativ schnell zugesagt. Die Geschichte habe ich auch schon mehrfach erzählt, ich will sie auch nicht dauernd wiederholen. Jedenfalls hat sich das so zusammengefügt, von Sonntagabend bis Donnerstag hatte ich auf einmal klar, dass ich mitfahren würde, obwohl ich ein vollbesetztes Wochenende inklusive Trauung und Silberhochzeit in allen möglichen Programmen. Ich musste einen Vertreter finden. Der erste Priester, den ich anrief, der nahm mir alle Programmpunkte ab und sagte, fein, ruhelos, ich mach das alles. Erstmal habe ich da gestaunt, weil so eine Organisation sonst ein halbes Jahr gedauert hätte, für solche Dinge Vertreter zu finden. Und innerhalb von einem Tag hatte ich den einen Priester, der mir alles abgenommen hatte. Und ich stand da und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Habe Schwester Margarita zugesagt, habe mich in den Flieger gesetzt nach Wien, von da aus nach Ungarn. Und unterwegs habe ich gedacht, lieber Gott, worauf lasse ich mich hier ein? Ich bin meiner eigenen Faszination erlegen, habe mich selber zum Idioten erklärt und habe gesagt, lieber Gott, wenn das hier Sinn hat, dann nur für dich, für dich, für dich. Ich habe ihm gesagt, ich habe hier wirklich nun überhaupt nichts vorbereitet. Und ich weiß gar nicht mal, was da auf mich zukommt. Und ich weiß ja, dass ich dich nicht in Versuchung führen darf, Gott. Also bitte verzeih mir diese Faszination, der ich erlegen bin. Du kannst mich zum Affen machen und vor die Wand laufen lassen, aber wenn das hier Sinn macht, dann nur für dich. Nur für dich und nur für dich. Und so bin ich dahin gefahren. Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich umgedreht, aber ich saß im Flieger. Da konnte ich ja nun mal schlecht raus. Auf einmal hat mich diese unglaubliche Angst überfallen und dieser Selbstzweifel, du bist einer Faszination erlegen. Und dann bin ich mitgefahren nach Ungarn und habe eine der stärksten Erfahrungen meines Lebens gemacht. Im Counseling von Menschen, deren Sprache ich nicht kenne und die meine Sprache nicht kennen, übersetzt durch einen Kaplan, hat der Herrgott Dinge gezeigt und angestoßen, die absolute Volltreffer waren, sodass dieser Kaplan am Ende der Zeit gesagt hat, so was habe ich noch nie erlebt. Da war keine Niete dabei. Alles, was du da angestoßen hast, war Punktlandung. Ich habe genauso staunend ihm gesagt, ich habe sowas selbst auch noch nie erlebt. Ich gucke dem lieben Gott bei der Arbeit zu. Von da an war das Eis gebrochen und ich wusste, dass Gott wirklich unseren Mut braucht, auch wenn wir den Eindruck haben, ich habe nichts, Herr, was ich dir anzubieten habe. Mein ganzes Theologiestudium gut, steht mir natürlich zur Verfügung, mein Priestersein steht mir zur Verfügung, aber ich gehe da zum ersten Mal auf charismatische Exerzitien und vertrete einen indischen Pater, der hier den Rang eines Obergurus hat sozusagen. Ein ganz berühmter, ich sage den Namen mal nicht. Der Herr führt, wenn wir ihm wirklich mutige Schritte durch die Mauer der Angst anbieten und die dann wirklich auch durchhalten. Es geht ja schließlich um ihn, es geht ja um die Verkündigung seines Wortes. Ich habe mich nur völlig schwach gefühlt, völlig unvorbereitet und inkompetent. Auf einmal machst du eine unglaubliche Erfahrung in deinem eigenen Leben und denkst, du musst es einfach glauben, du hast es ja selbst erlebt. Beim nächsten Exerzitienkurs, der dann eine ganze Zeit hatte auf sich warten lassen, die gleiche Angst wieder. Ja, das eine Mal hat es geklappt, aber was, wenn jetzt nicht? Wieder derselbe Zweifel, wieder dieselbe Angst. Und du musst wieder durch diese Mauer der Angst. Gib Gott eine Chance, dich zu durchdringen, dich zu gebrauchen. So wie Paulus sagt, mit der Gnade Gottes, die Gnade Gottes selber hat mich an die Hand genommen und sie mit mir zusammen tut das Werk der Evangelisation. Du bist es ja gar nicht, der es alleine tut. Und von dieser Tatsache habe ich in diesen Jahren um 1999, 2000 so viele Erfahrungen gemacht. Wie der Geist plötzlich von innen her berührt. Aber nochmal zurück nach 1997, wo diese erste Indienfahrt stattgefunden hat mit diesen 10 Personen. wo ich dann wirklich teilgenommen habe an diesen Exerzitien in Moringur. Alles war fremdartig und meine Begleiter, 4 von den 10, sind also mitgekommen, wollten sich ein oder anderthalb Tage auf diese Erfahrung einlassen. Es war alles so fremdartig anders. Die Lautstärke des Lobpreises, die Zahl der Menschen, eine unüberschaubare Zahl von englischsprachigen Menschen da in dieser Sektion. Das Essen so völlig anders, die Gerüche anders, die Temperatur, die Insekten, der Geruch von Desinfektionsmittel. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also das Ganze, es gab kaum etwas Wiedererkennbares. Und nach gut einem Tag sagten die anderen zu mir, komm, jetzt haben wir es doch gesehen, jetzt lass es auf sich beruhen, gehen wir zurück zu den anderen. Ich habe gesagt, geht ihr mal, ich habe mir vorgenommen, ich bleibe hier und irgendwas hat das mit mir zu tun. Ich hatte innerlich die Versuchung, mit den anderen zu gehen, es schien genug zu sein. Aber ich bin geblieben, auch in der Nachtanbetung. Ich bin geblieben, habe ein Einzelcounseling bekommen bei einem dieser indischen Patres, der mir Dinge auf den Kopf zugesagt hat, die auch meine Zukunft betreffen und voll eingetreten sind, muss ich jetzt nicht erzählen. Aber die Faszination nahm kein Ende mehr. Und ich musste immer wieder kämpfen mit mir, um in der Vernunft zu bleiben und nicht der Faszination zu erliegen. Und andererseits immer voller Zweifel, was hat das hier zu bedeuten? Aber intuitiv wusste ich, das hat mit meinem Leben, mit meinem Priestersein und meiner Evangelisation zu tun. Und auch da musste ich diesen mutigen Schritt machen, eben dieses Äußerliche, was mich eher irritiert hatte. Und mein Englisch damals war ja nun wirklich nicht gut und dann habe ich ja sowieso die Hälfte schon gar nicht verstanden. Und das alles auszuhalten und ich wusste, bleib hier, das hat mit dir zu tun. Bis zum Donnerstagabend, an dem das Heilungsgebet stattfand und dann eine nicht endende Schar von Menschen nach vorne kam, um ihr Zeugnis zu geben über Heilung. Und ich war so angerührt. Alt gewordene Ordensfrauen, eine Ordensfrau kommt da nach vorne, stellt sich ans Mikrofon und sagt, ich war voriges Jahr hier und ich kenne mein Leben nur mit Asthma. Seitdem ich voriges Jahr hier war, gibt's für mich ein Leben ohne Asthma. Jetzt bin ich über 70 und wo andere Asthma kriegen, da verliere ich meins. Jetzt weiß ich, wie ein Leben ohne Angst ist, ohne Atemnot. Und lauter solche Zeugnisse kamen. Da habe ich gedacht, die Leute können doch nicht alle spinnen hier, die können doch nicht alle verrückt sein. Wenn das Lüge wäre, wäre es doch schon längst entlarvt. In Wirklichkeit hat der Staat sich entschieden, in Moringur eine eigene Eisenbahnstation zu machen, damit die Leute besser dahin kommen. Bekehrungen und Menschen, die von überall aus der ganzen Welt kommen. Mittlerweile gibt es in Kerala, ich weiß nicht, über 50 solcher Exerzitienzentren und die Leute strömen und sie strömen. Die Kraft des Heiligen Geistes, die da wirklich spürbar ist, und jetzt kann man doch nicht einfach sagen, das sind die Inder, die sind nicht auf unserem Stand. Wenn die mal in unsere Moderne kommen, dann werden die auch die Probleme haben wie wir. Ja, glauben wir denn, dass wir die Vorreiter sind? Das ist wieder mal die deutsche Besserwisserei. Ein Verhinderungsgrund, überhaupt sich auf diese Erfahrungsebene einzulassen. Naja, jedenfalls bei dieser Fahrt nach Indien gab es dann eben auch ein weiteres Phänomen, und zwar ein paar Tage vor Beginn, es war schon so rechtzeitig, dass wir also noch so buchen konnten, dass wir mit Golf Air flogen und in Manama City, also in Bahrain, wo Golf Air zu Hause ist, da haben wir eine Zwischenlandung gemacht und wir haben dann einen Tag länger gebucht, weil ich auch unmittelbar vor Beginn der Fahrt nochmal mitbekommen habe, dass es in Bahrain einen riesigen christlichen Glaubensaufbruch gibt. Da habe ich gesagt, was in einem Inselstaat in Arabien? Glaubensaufbruch, charismatische Erfahrungen, das muss ich sehen. Also einen Tag länger gebucht in Manama City und dann haben wir eben einen Tag Urlaub drangehängt bei reichen Leuten. Okay, und am Sonntagabend gingen wir in die Kirche. Die einzige katholische Kirche mit 2000 Sitzplätzen, die war am Sonntagabend um 6 Uhr gestopft voll. Gepackt voll mit Menschen. Alles junge Familien aus Indien, Indonesien, China, wo sie überall herkamen. All die Gastarbeiter, die dort gehobene Jobs in den arabischen Ländern durchführen. Ingenieure, Lehrer, alles Mögliche. Menschen, die wirklich eine Vitalität mitbringen, und es brauchte 10 Kommunionhelfer, um die Kommunion auszuteilen. Eine Lobpreisband hat gesungen, es ging hochcharismatisch zur Sache, katholisch, charismatisch, und um den Compound, also ums Grundstück rum, eine Riesenmauer, höher als 2 Meter, die musste gebaut werden, damit die Araber nicht sehen, was bei den Katholiken los ist. Und dann sagte mir der Pfarrer, der hat mich hinterher noch eingeladen in sein Wohnzimmer und hat mir erzählt, um 4 Uhr hatten wir schon eine Messe, aber es ist Arbeitstag hier in Arabien. Der Sonntag ist ein Arbeitstag. Da hatten wir die Messe auch voll, auch 2000 Leute. Da sagt er, du müsst ja mal am Freitag kommen, das ist ja der arabische Sonntag, der arbeitsfreie Tag. Da haben wir die Messe dreimal voll. Das heißt also, innerhalb einer Woche haben die 10.000 Kirchbesucher in einer Kirche. Und die Kirche war also wirklich zugepflastert an den Wänden mit so Emblemen. Und ich habe gedacht, das wären so Weihegaben, wie an Wallfahrtsorten, danke für die Heilung und sowas. Dann sagte der Pfarrer mir, nein, das sind alles Familienkreise, die wir haben. Die ganze Gemeinde besteht aus Familienkreisen, Families for Christ. Er sagte, und jede Woche haben wir Taufen, jede Erwachsenentaufen, jede Woche Firmungen, jede Woche Glaubenskurse. Er sagte, ich habe viele, viele Mitarbeiter, ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier los ist. Er sagte, ich komme aus Indien, das war so ein Priester aus Goa. Und er sagte mir, hier in dieser Gemeinde bin ich charismatisch geworden, weil ich weiß, was der Heilige Geist macht und was die Kraft des Heiligen Geistes ist. Er hat mir dann gezeigt, wo er mit dem deutschen Konsul schon gesessen hat. Manama City ist klein, ist also 300.000 Einwohner, hat aber die ganzen Konsulate der westlichen Nationen auch da. Dieser Pfarrer sagte, ich treffe mich hier mit den Konsuln aus der ganzen Welt. Er sagte, die wissen alle, was hier los ist. Glaubensaufbruch ohne Ende. Und wir, wie zufällig, stolpern genau da hinein. Ich kriege also eine Zeitschrift in die Hand, wo genau über Manama City, wo ich noch nie gewesen war vorhin, seitdem auch nicht wieder. Da lese ich auf einmal kurz vorher, dass da dieser Glaubensaufbruch ist. Also hin zur Kirche, müssen wir sehen. Dann hatten die eine Kirche, doppelt so groß wie diese Dorfkirche in Balderschwang. Das war die Anbetungskirche. Die war voll vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst. Sie gingen in die große Kirche zur Messe, vorher gingen sie zur Anbetung und nachher auch nochmal wieder. Wissen Sie, durch solche Erfahrungen, die ich irgendwo in der Welt auch so machen durfte, habe ich gespürt, wie der Geist Gottes wirkt. Und auf einmal war ich drin in dieser Welt des Heiligen Geistes und wurde Zeuge von Apostelgeschichte live, um es mal so zu sagen. Durfte erkennen, wie der Geist wirkt und wie es weltweit Aufbrüche gibt, die wir uns hier überhaupt nicht vorstellen können in unserem einschlafenden Europa. Ich bin davon überzeugt, dass das, was wir hier erleben, was ja auch nur in Westeuropa so ist, in keinem anderen Teil der Welt schläft die Kirche so ein wie hier. Überall gibt es Glaubensaufbruch und das wird hier auch wiederkommen, davon bin ich ganz überzeugt. Vielleicht nicht so sehr innerhalb der Strukturen, aber vielleicht am Rand der Strukturen. Gott ist da sehr erfinderisch und wir müssen ihn einladen, den Heiligen Geist, weil er Person ist. Und so bin ich also hineingewachsen in diese Welt der Charismen, auch der Heilungen. Was habe ich für Gottesdienste erlebt? Mit Heilungen, die vor meinen Füßen passieren. Da braucht mir kein Wissenschaftler zu erklären. Das kann es nicht geben. Alles muss physikalisch erklärbar sein. Ja gut, dann erklär du das dem selber, der da aus dem Rollstuhl aufsteht. Wenn es vor den Füßen passiert, dann brauche ich mich auf Zweifel doch nicht einzulassen oder auf wissenschaftliche Anfragen oder so weiter. Da sollen sie sich drum kümmern, aber ich sehe es mit meinen eigenen Augen. Der Geist Gottes ergreift die Herzen der Menschen, die sich auf ihn einlassen, die machen auch ihre Erfahrungen, so wie es in den Evangelien verheißen ist. Der Herr begleitete die Predigt der Apostel mit den Zeichen, die er geschehen ließ. So tauchen wir also ein in diese Welt des Heiligen Geistes, in diese Welt, die wir die charismatischen nennen, aber das Wort charismatisch ist ja mittlerweile so belastet, manche auch innerhalb der Kirche oder vor allen Dingen innerhalb der Kirche rollen ja die Zunge lang ab und machen große Augen und lehnen ab. Das ist ja Sekte, das ist ja alles Hirnspinnerei und das ist ja alles Emotionalisierung, brauchen wir nicht. Was ich kennengelernt habe oder was ich erfahren habe, dass da, wo der Geist lebendig erfahrbar wird, da hat das nichts mit Tralala im Heiligen Geist zu tun oder mit Abheben oder mit unrealistisch werden. Träumerei, Enthusiasmus, nicht mehr geerdet. Alles das wird der charismatischen Bewegung vorgeworfen. Was ich erlebe ist, wenn der Heilige Geist aktiv wird, dann wirst du in deinem Glauben vertieft. Du bekommst wirklich tiefen Schärfe mit deinem eigenen Glauben. Du spürst auf einmal im tiefsten Inneren, dass das Ganze lebendig ist. Dass das Ganze Strahlkraft hat, aber nicht nur auf Gefühlsebene, sondern du spürst es, dass dein Leben eine andere Führung bekommt, auch eine andere Richtung, eine Direktive bekommt. Du machst wirklich die Erfahrung, dass du plötzlich Dinge anrühren kannst, von denen du keine Ahnung hast. Wie viele Menschen habe ich in den Gesprächen, die ich habe, Tausende davon mittlerweile, wie vielen Menschen habe ich durch irgendwelche Dinge oder irgendwelche Bilder oder was weiß ich, was der Herr zeigt, auch wenn wir etwas anrühren können, sodass da teilweise unter Tränen auf einmal über Dinge gesprochen wird, über die so ein Mensch noch nie gesprochen hat. Und auf einmal spürt man, das Licht der Liebe Gottes kommt heilsam da drauf. Der Herr wirkt sogar, wenn ich mich verweigere. Einmal war es so, dass jemand zu mir kam zum Gespräch und während der spricht, kommt mir der Impuls, sprich ihn auf seine Homosexualität an. Ich denke, hä? Da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Ich habe einfach erstmal weiter zugehört und der sprach also einfach weiter und ich bin wieder ins Gespräch mit Jesus gegangen. Jesus, wenn du das willst, muss der das ansprechen. Und indem ich es zu Ende gesagt habe, also leise, innerlich, der hat gar nichts davon gemerkt, der andere, indem ich mit Jesus so gesprochen habe, unterbrach der sich mitten im Satz und sagte, was soll der ganze Quatsch, ich bin eigentlich nur herwillig, weil ich ein Problem mit meiner Homosexualität habe. Ich denke, danke Jesus. Dann konnten wir über dieses Thema sprechen, ohne dass es einen Hauch von Peinlichkeit gab, ohne dass es einen Hauch, einen Ansatz von Verurteilung gab. Wirklich im Licht der Liebe Gottes konnte er sein Hauptproblem, das Problem seines Lebens ansprechen und wir konnten es wirklich im Licht der Liebe Gottes anschauen. Es geht ja nicht darum, um es abzusegnen, aber es geht schon gar nicht darum, so jemanden zu verurteilen. Plötzlich lässt Gott dich mit anderen Augen sehen. Gott gibt dir andere Augen, sodass du mit den Augen Jesu anfängst, hinter die Kulissen zu sehen. Ich sehe nicht alles, das geht nur aus dem Gebet heraus. Und auch nicht ist es produzierbar und das ist auch nicht bei jedem, der da kommt. Vielleicht bei 10, 20 nicht, aber dann plötzlich zeigt Jesus so viel, dass ich auf einmal das ganze Leben aufzählen könnte. Verstehen Sie, auf einmal ist man drin in einer Welt, die menschlich oder physikalisch irgendwie gar nicht erklärbar ist. Und das ist alles andere als Hellseherei. Und es ist auch nicht auf Knopfdruck produzierbar. Aber jedes Mal, wenn es dann ist, habe ich wieder dieses innere Gefühl unglaublicher Freude. Danke, Jesus, dass du da bist und danke, dass du treu bist. Danke für alles, was du zeigst. So konnte ich also einmal auch, als ich in Medjugorje war, 1999 im Juli, auch da war ich mit Schwester Margrethe und Pater James Manjackel. Wir haben die ersten charismatischen Exerzitien in dem Ort Medjugorje gehalten. Das heißt, ich war eigentlich nur Begleiter, weil ich dabei war, hineinzuwachsen in diese Welt. Schwester Margrethe hatte mich eingeladen. Ich stand also für Counselings zur Verfügung. Da kamen eben auch diese Dinge, wo sich dann eben in Bildern oder in Eindrücken etwas aus dem Leben der Menschen zeigte und sie standen da scharenweise und immer mehr wollten einfach solche Gespräche haben, weil die anderen wohl zurückgegangen sind. Ist ja unglaublich, was der Meier da sieht. Und in der Nacht auf einmal hatte ich einen Traum und werde mit dem Traum wach. Ich sehe eine Dampflokomotive über die Schienen ankommen. Sie fährt auf mich zu mit vielen Anhängern dahinter und zischend bleibt sie auf einmal auf den Schienen stehen. Und ich schreck hoch, weil im Traum war das so, als wenn diese Lokomotive mich überfahren wollte. Ich schreck also hoch und sitze da auf der Bettkante und weiß auf einmal, das ist ein Bild von Pater Slavko. Ich denke, was ist das denn? Der ist in seinen 50ern. Ist der wie diese Dampflokomotive? Klar ist der wie eine Dampflokomotive bei der Energie, die der Bursche hat. Aber da sah ich auf einmal das ganze Zischen und der ganze Dampfdruck war raus. Und der Zug stand auf den Schienen. Das ist Slavko, habe ich gedacht. Es war ganz klar, und das Herz schlug mir bis zum Hals. Da habe ich gedacht, lieber Gott, ist das eine Botschaft für Slavko, dass er irgendwie bald stirbt oder irgendwas? Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und da kam eine Stelle, ihr wisst weder Zeit noch Stunde, deshalb haltet euch bereit und lebt als Kinder des Lichts. Ich denke, das ist ja unglaublich. Und ich wusste nicht, was ich damit machen sollte. Am nächsten Morgen frage ich Schwester Margrethe, hier das und das ist in der Nacht passiert und die Schriftsteller dazu. Da sagte sie, ja, dann, das ist eine Botschaft für ihn, das passt doch hundertprozentig zusammen. Dann gehen Sie hin, was er damit macht, ist seine Sache. Ich also hin und habe ihm also das erzählt, er hat mich da begrüßt am Pfarrhaus und hat gesagt, ach Peter, komm rein, wir kannten uns ja. Und ich setzte mich zu ihm, dann habe ich gesagt, du, ich hatte heute Nacht einen Traum und das ist passiert. Dann habe ich ihm den Zettel dahin geschoben mit der Schriftstelle drauf. Er hörte sich das an und sagt, ich habe verstanden. Hat sich bedankt, hat den Zettel eingesteckt, wir haben noch eine Weile weiter gesprochen und er hat mir alles Gute für den weiteren Verlauf des Kurses gewünscht. Von dem Moment an und in der Art und Weise, wie der diese Botschaft angenommen hat, den Traum verbunden mit dieser Schriftstelle. Da wusste ich, er ist vorbereitet auf einen plötzlichen Tod. Und dann war es nachher November 2000, also ja, etwas mehr als ein Jahr später, und wir waren mal wieder in Indien im November 2000. Da waren wir mit die Ersten, die von seiner Todesnachricht informiert wurden, weil eine Cousine von oder eine Nichte von ihm teilgenommen hatte an dieser Indienfahrt. Also sie wurde dann informiert und dadurch war die ganze Gruppe informiert. Da habe ich nur gedacht, mein Gott, wann höre ich denn sonst von Pater Slavko? Nur wenn ich mal nach Medjugorje fahre. Und jetzt stirbt er und wir werden in derselben Stunde, wo er gestorben ist, in Indien informiert. Da habe ich mir erstmal rückwärts in den Sessel fallen lassen und habe einfach nur geweint, weil ich wusste, wie treu Gott ist. Da bin ich mit zitternden Knien zu dem Pater Slavko gegangen und habe gedacht, du machst dich lächerlich, wenn du dem da irgendwas erzählst von so einem Traum mit der Dampflokomotive, die den Dampf verliert und mit der Schriftstelle, haltet euch bereit, ihr wisst weder Zeit noch Stunde. Was glaubt ihr, wie unsicher ich mich gefühlt habe? Ich war nicht vertraut mit diesen Dingen, mit Prophetien. Auf einmal hatte ich sie. Und dann, als er dann gestorben war und ich ausgerechnet in Indien, also 10 Flugstunden entfernt, mit zu den Ersten gehöre, die Nachricht kriegen, da wusste ich nur, Jesus, du bist großartig. Du wolltest mir jetzt auf diese Weise auch nochmal zeigen, guck mal, so ist das, wenn du meinen Worten traust. Und immer wieder hat es zu tun mit, hab den Mut und mach den Schritt des Vertrauens durch die Mauer deiner Angst. Wenn du wachsen willst im Glauben, wenn du wachsen willst in der Hingabe zu Christus, wenn du wachsen willst in der Kraft zu evangelisieren, dann mach Schritte durch die Mauer der Angst. Und sag nicht, dass das ja eigentlich unmöglich ist, weil du nicht genug ausgebildet bist. Und Gott wird immer sagen, ja stimmt, hast recht. Es gibt Leute, die können es besser, ja klar. Es gibt Leute, die sind gewandter als ich, ja sicher. Es gibt Leute, die sind mutiger, klar. Es gibt Leute, die sind heiliger, alles richtig. Ja, liebe Gott, aber wenn du mich dann suchst, musst du dich mit mir zufrieden geben. Ja, habe ich jemals was anderes gesagt? So wird das, wenn man mit Gott wirklich lebendig auf Du und Du steht. Dann braucht man sich nicht mehr Gedanken zu machen oder Ausreden zu entwickeln. Ich bin zu blöd oder ich bin zu alt oder ich bin was weiß ich nicht alles, nicht geeignet. Wenn es jemand besser kann, soll er es besser tun. Wenn Wissenschaftler mich angreifen und sagen, das ist alles Kinderkram, was du erzählst, dann werde ich ihn anlächeln und sagen, erzähl das bitte meinem Chef. Es wächst einem der Mut zu, von dem man nie geglaubt hätte, dass es ihn gibt. Diese Liebe Gottes, die sich wirklich denen manifestiert, die ihn lieben. Ich erzähle das doch nicht, um zu zeigen, guck mal, was ich für ein toller Hecht bin. Ich erzähle euch das, um euch Mut zu machen. Lebt mit dem Heiligen Geist. Macht mutige Schritte des Vertrauens. Die und die haben mich eingeladen, nach Indien mitzufahren. Pastor Meier, meinen Sie, ich soll mitfahren? Ja, warum denn nicht? Ja, aber ich muss noch das und das und ja, dann organisier es, fahr mit. Ja, aber ich habe so die und die Krankheit. Wie viele Ausreden wollen Sie noch sagen? Tu's und vertraue dem Herrn. Es geht nicht um die Indienfahrt, sondern es geht um die mutigen Schritte, die wir mit Jesus tun und auf ihn hin, um einzudringen in eine geistige Wirklichkeit, die uns immer mehr in die Tiefe führt, in die Tiefe der Wirklichkeit und der Lebendigkeit Gottes in unserem Leben. Und du kommst, Kind Gottes, an den Punkt, dass du sagst, ich kann und will nicht mehr schweigen über das, was ich gesehen und gehört habe. Das gehört ins Wort. Und Gott ist so lebendig, wie wir hier miteinander sitzen. In seiner Herrlichkeit, in seiner Kraft, in seiner Feinheit, in seiner zarten Berührung deiner Seele in der Nacht, wenn du vielleicht mit glasigen, verweinten Augen da stehst und in den Sternenhimmel schaust und dich fragst, ob Gott wohl da sein könnte. Auf einmal erlebst du sie, diese innere Tröstung, diese innere tröstliche Berührung, diese Zartheit des Heiligen Geistes, die dir dann ein paar Tage später auch deutlich zeigen will, zu welcher Kraft er in der Lage ist. Der Heilige Geist ist der Formgeber. Er gibt uns das Format, das Gott für uns gedacht hat. Wir sind es, die es oft verhindern mit unseren Ausreden oder mit unseren ach so großen Notwendigkeiten. Wenn wir den Geist Gottes über alles lieben, finden wir auch Möglichkeit, diese Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und dazu möchte ich Sie einfach nur ermutigen. Kinder Gottes, lebt mit dem Heiligen Geist. Lebt in der Kraft dieses Formgebers. Lebt in der Kraft dieser Ideenwelt Gottes, die euch erfüllen wollen und mitnehmen wollen auf diesen Weg der Erneuerung, auf diesen Weg der Vollendung, auf diesen Weg des Eintretens in die Herrlichkeit Gottes. Nicht erst am Ende unserer Tage. Amen.
Dies war der 7. Exerzitienvortrag mit Pfarrer Peter Mayer zum Thema Begeistert im Rahmen der Radioexerzitien Evangelisation und geistliches Wachstum, das bis morgen hier in Balderschwang St. Anton in der Dorfkirche stattfindet.